spezielle Situationen. Ich habe insgesamt 9. Die Hypothermie, die Immersion, Submersion, also das Ertrinken oder beinahe Ertrinken, Vergiftungen und im zweiten Teil Schwangerschaft, Stromunfall, Anaphylaxie, akuter Asthmaanfall und Trauma. Es ändern sich nur wenige Sachen. Das Basisprinzip des Advanced Life Support bleibt eigentlich immer gleich. Hypothermie, Definition, also unter 35 Grad haben wir der Körperkerntemperatur, spricht man von Hypothermie. Und interessant ist eigentlich nur die Schwere, unter 30 Grad. Wann tritt die Hypothermie auf? Wann müssen wir damit rechnen? Bei Patienten, die ins Wasser gefallen sind, ertrunken sind oder beinahe ertrunken sind, alten Patienten, Kindern, Zusatzerkrankungen wie Drogen oder Alkohol, dann kommt es eben vor, dass Patienten draußen einschlafen, ältere Patienten liegen in der Wohnung, nach einem Sturz haben einen Schenkelhals und kühlen in der Wohnung einfach aus, wenn sie dort unbeobachtet sind. Bei Lawinenunfall gibt es jetzt einen Algorithmus, den man durchdenken kann. Als erstes tödliche Verletzungen oder der gesamte Körper ist durchgefroren, dann brauche ich mit Reanimationsmaßnahmen gar nicht beginnen. Verschüttungsdauer, wenn die über 60 Minuten ist und wir haben eine Körperkerntemperatur unter 30 Grad, dann schaut man nach den Lebenszeichen, wenn keine da sind, dann beginnt man mit der Reanimation, wenn eine Asystolie da ist und der Atemweg unbekannt oder es ist keine Atemhöhle da, dann kann ich auch bereits wieder davon ausgehen, dass der keine Chance hat zu überleben. Verschüttungsdauer unter 60 Minuten, Körperkerntemperatur über 30 Grad, allgemeiner Algorithmus. Wenn Lebenszeichen da sind, dann ist es natürlich ein Vorteil, dann machen wir eine minimale Erwärmung. Und wenn wir mit der Reanimation beginnen und er hat einen Schockbahn, Rhythmus, Kammerflimmern, VT, dann wäre es sinnvoll, ein Spital anzufahren, das eine extrakorporale Wiederbelebungsmöglichkeit, also ECMO oder eine Herz-Lungen-Maschine zur Verfügung hat. Ebenfalls Kaliumwerte. Wenn ich Kaliumwerte habe, die über 8 sind, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass der Patient überleben wird. Berichte gibt es, dass Kaliumwerte 6,5 überlebt wurden bei Lawinenunglücke. In den meisten Fällen ist es aber so, dass Ersticken unter der Lawine, unter den Schneemassen zum Tod führt. In 12% Verletzungen, Unterkühlung ist ebenfalls ein Thema. Man verliert pro Stunde 3 Grad und durch den Druck auf den Thorax kommt es auch zum Rechtsherzversagen. Klinisches Bild der Hypothermie, wir haben einen langsamen Puls, irregulär, einen niedrigen Blutdruck, der ist oft gar nicht mehr messbar, weil die Patienten so zentralisieren, die Peripherie ist eingefroren, extrem kalt, die Pupillen werden weit. Das ist natürlich ein Prozess, der langsam vor sich geht. Und ZNS wird eingeschränkt, bei 34 Grad wird man müde, setzt sich nieder und irgendwann schläft man dann auch ein. Das klinische Bild bei der Hypothermie imponiert eben wie dieses Vitaminime oder wie Tod. Und man soll halt dran denken, wenn jetzt das nicht eine Lawine ist, ein Trauma, sondern der ausgekühlt ist oder ins Wasser gefallen ist, niemand ist tot, bevor er nicht warm und tot ist. Nur wenn also der Körper komplett gefroren ist, dann ist die Wiederbelebung praktisch unmöglich. Was gibt es für Möglichkeiten? Wenn er noch einen Kreislauf hat, dann kann ich ihn langsam aufwärmen mit warmen, befeuchteten Luft. Zusätzlich muss man daran denken, wenn ich den intubieren möchte und mit warmer Luft beatmen, das könnte schwierig sein. Der Thorax ist rigid und auch die Atemmuskulatur ist rigide. Und damit kann ich oft nur schwierig die Intubation bewerkstelligen. Ein Kreislauf kann man schlecht beurteilen, also Puls tastet man meistens nicht. Es ist empfohlen, ein Echo zu machen. Und wenn ich einen Zugang mache, ist auch empfohlen, eher zentrale Zugänge zu legen, wobei man da wieder aufpassen muss, dass man beim Legen des zentralen Zugangs nicht Rhythmusstörungen auslöst mit dem Draht bei der Seldinger Technik. Temperaturabhängig ist eben eine zuerst Sinusbradykardie, die dann in ein Vorhofflimmern und dann in ein Kammerflimmern übergeht und irgendwann dann eine Asystolie eintritt. Meistens tritt das Kammerflimmern Temperaturen unter 30 Grad auf. Das ist aber unterschiedlich. Es gibt Wettkämpfe, da sitzen die Leute im Eiswasser und halten 25 Grad aus und die haben noch immer einen Kreislauf. Und wenn wir Patienten abkühlen, dann sehen wir es immer wieder, dass bei 28 Grad plötzlich das Kammerflimmern einsetzt. Das ist das Wesentliche, das man sich mitnehmen muss. Wenn ich einen Patienten mit einer Hypothermie habe, dann ist 30 Grad dieser Cut-off. Unter 30 Grad, maximal 3 Defibrillationen, dann bringt es nichts mehr. Ich muss ihn zuerst aufwärmen und dann über 30 Grad kann ich wieder erfolgreich defibrillieren. Und das Zweite ist, dass auch die Medikamentengabe unter 30 Grad nicht mehr empfohlen ist und in der Zeit zwischen 30 Grad und 36 Grad beim Adrenalin die Dosis zwar gleich bleibt, aber das Gabeintervall verdoppelt werden soll. Die Medikamente werden einfach langsamer abgebaut, wir haben das schon gehört, die Metabolic Icebox, der Metabolismus wird pro Grad um 10% ungefähr reduziert und daher ist es eben physiologisch, dass die Medikamente nicht so effektiv abgebaut werden. Wichtig, aufwärmen, aus der kalten Umgebung mobilisieren. Dran denken, es gibt den Bergungstod, dieses Afterdrop, das durch die Manipulation, durch das Ausziehen, durch das Bewegen des Patienten noch einmal kaltes Schalenblut in das Zentrum zum Herzen transportiert und umgelagert, umgeschiftet werden und es dadurch dann zum Kreislaufstillstand kommen kann. Und der Patient, der zuerst primär vielleicht ansprechbar oder vielleicht noch einen Kreislauf hatte, dann plötzlich in einen Kreislaufstillstand kommt. Wärmeverlust vermeiden, Transport in ein geeignetes Spital, nasse Kleidung entfernen, ist klar. Wenn er noch einen Kreislauf hat, dann versuchen wir ihn von extern mit warmer Luft aufzuwärmen. Wenn er gefährdet ist, dann ist das Idealste Herz-Lungen-Maschine oder eben warme Infusionen, gastrale, peritoneale Spülungen, Blasenspülungen sind ebenfalls eine Möglichkeit. Da gibt es ein Spital in Osttirol, in Lienz, die sind darauf relativ spezialisiert, weil sie immer wieder Leute vom Glockner bekommen. Ich habe einen Kollegen, der dort arbeitet und die haben jedes Jahr einen Hypothermen, der in irgendeine Gletscherspalte am Glockner oder am Schober dort gefallen ist. Und die haben keine Herz-Lungen-Maschine und machen das wirklich nur mit Peritoneal-Lavagen und machen eine kleine Inzision und schütten dann ins Peritoneum 3-4 Liter warmes Wasser und das führen sie so lange weiter, bis der Patient wieder eine adäquate Temperatur hat. Wichtig ist invasives Monitoring, Blutgasanalyse. Wenn ich eine Blutgasanalyse mache, brauche ich aber keine Temperaturkorrektur jetzt auf meiner Blutgasanalyse durchführen. Die rechnen mit 37 Grad und das hat keinen Effekt, wenn ich dort jetzt einstelle, 32 Grad, das ist nicht notwendig. Wir wissen, dass Elektrolytverschiebungen vorkommen, die häufigste ist eben die Hyperkalämie, aber allein durch das Aufwärmen kommt es wieder zum Shift vom Kalium von dem Intravasalraum in den Interzellulärraum und das Kalium fällt von alleine ab. Zum Ertrinken oder beinahe Ertrinken, der Unterschied Immersion Kopf über Wasser, aber der Patient schwimmt im Wasser und ist gefährdet, da ist eben die Gefahr, dass er hypotherm wird und Kreislauf instabil und Submersion heißt Kopf unter Wasser. Hier entwickelt der Patient eine Asphyxie und eine Hypoxie und dadurch dann durch die Hypoxie den sekundären Kreislaufstillstand. Und von Ertrinken spricht man eben, wenn der Tod innerhalb von 24 Stunden nach der Submersion eintritt. Die Empfehlung, wenn einer in Not im Wasser oder bereits einer gerettet wird, also zuerst einmal schauen, bewusstlos, keine normale Atmung, Hilfe rufen, Rettungsdienst alarmieren, dann die Atemwege öffnen und hier ist auch wieder die erste Änderung. Beim Algorithmus sonst sagt man, die Herzdruckmassage ist das Wichtigste, aber hier, gerade beim Ertrunkenen, ist die Beatmung wesentlich. 5 initiale Beatmungen verabreichen und die kann ich auch, wenn ich ein geübter Rettungsschwimmer bin, noch im Wasser versuchen zu verabreichen. Herzdruckmassage geht nicht, aber die Beatmung so früh als möglich. Schauen, ob Lebenszeichen sind und dann, wenn er an Land ist, dann beginnen mit der Basisreanimation und einen auch wieder AED anbringen. Die Erfolge nach, das ist vor allem bei Kindern, die längere Zeit unter Wasser oder im Wasser war, es passiert regelmäßig, dass Kinder in den Swimmingpool fallen und dort ertrinken, haben aber relativ gute Erfolge, dass auch neurologisch wenig Defizit bleibt. Wassertemperatur unter 25 Grad führt zur Hypothermie. Temperaturen von 0 Grad ist man innerhalb von 7 Minuten bereits hypotherm, wenn man nicht dementsprechend geschützt ist mit trocken Neoprenanzügen oder sonst was und das also wirklich wollte. Aber auch wenn man im Wasser mit 25 Grad, was eigentlich ein normales Badewasser ist, dort längere Zeit herumschwimmt, dann kühlt man aus und wird hypotherm. In den meisten Fällen kommt es immer wieder unter Drogeneinfluss, unter Alkoholeinfluss zu dem Ertrinken. Das kennen wir aus den Medien jedes Jahr und beim Donauinselfest schwimmen ein paar im Wasser, beziehungsweise schwimmen nicht mehr dann im Wasser. Was ist wesentlich beim Bergen? Selbstschutz beachten. Ganz wesentlich aufpassen, wenn man sich zu einem in Not befindlichen hinbegibt, dass der einem nicht mit nach unten zieht. Wenn man kein ausgebildeter Rettungsschwimmer ist, bitte unbedingt darauf achten, dass man da nicht selbst dann in Gefahr kommt. HWS-Verletzungen bedenken. Es kommt immer wieder vor, dass man in flaches Wasser springt und der dort hineinspringt, dann plötzlich eine Halswirbelsäulenverletzung hat. Horizontal bergen und wie gesagt im Wasser keine Reanimation. Zur Atmung, HWS-Verletzung, Sauerstoff applizieren. Absaugen bringt nichts, Erbrechen ist leider häufig und daher ist es auch empfohlen, möglichst frühzeitig zu intubieren. Und eine Lungenversagenrate ist relativ hoch nach Aspiration. Beim Kreislauf sieht man häufig Bradykardien, die auch symptomatisch sind und die behandelt werden sollen. Hypovolemie, wenn ich länger im Wasser bin, durch den hydrostatischen Druck verliere ich Flüssigkeit und die sind, wenn ich sie dann berge, hypovolem und brauchen Flüssigkeit. Es ist egal, ob die Patienten im Salz oder im Süßwasser ertrunken oder beinahe ertrunken sind. Das macht keinerlei Veränderungen auf den Kreislauf oder auf die Lunge. Wie gehe ich also vor? Bei der weiteren Versorgung arterielle Blutgase, Elektrolyte stabilisieren, Glucose, EKG, Lungenröntgen ist wichtig, also um auch nachzuweisen, hat er jetzt ein ARDS oder nicht. In England sind sie etwas großzügiger, bei uns würde man nicht sagen, dass nach 12 Stunden jeder nach Hause entlassen werden kann, wenn er keine Symptome zeigt und beinahe ertrunken war. Aber die empfehlen, wahrscheinlich weil sie eine Insel sind, die Engländer, und daher das häufiger dort zu diesen Wassergängen kommt. Klinische Symptome sind nicht vorhanden, normaler PO2, normales Lungenröntgen, dann kann ich den Patienten entlassen. Vergiftungen. Haupttodesursache bei Patienten in jugendlichen Jahren, also unter 40, meistens Medikamentenabuses, Industrieunfälle, dass es hier also zu radioaktiver Strahlung oder chemischen Stoffen gibt, ist Gott sei Dank selten. Wie gesagt, Medikamente sind führend, an erster Stelle Alkohol, dann Benzodiazepine, Analgetika, Antihistaminika, Paracetamol und auch Antidepressiva. Die Alkylphosphate wie E605, diese Pflanzengifte, sind eher rückläufig, das verwendet man selten und ist nicht mehr so ein Renner für den Suizid. Woran muss ich denken? Was ist schwieriger? Die Beatmung, weil die Patienten durch die Intoxikation eine eingeschränkte Bewusstseinslage haben, häufig auch durch Erbrochen oder durch die Nekrose Atemwegsverlegungen haben und einen manchmal auch zentralen Atemstillstand. Mund-zu-Mund-Beatmung sollte man vermeiden, vor allem wenn Verdacht ist für Cyanide oder Schwefelwasserstoffe oder bei Säuren und Laugen. Organphosphaten ebenfalls, habe ich selber die Gefahr, wenn ich Mund-zu-Mund beatme, dass ich dann auch noch eine Säure vielleicht bekomme. Wir hatten vor 2 Monaten eine Patientin, die mit 6%igem Essig gespült, gegurgelt hat, weil sie wollte ihre Halsschmerzen behandeln. Es hat geendet in einer Intubation, 14 Tage lag sie bei uns mit einer Nekrose im gesamten Hals. Also sie hat dann, wie sie aufgewacht ist und wir sie wieder fragen konnten, gesagt, sie kann sich an nichts mehr erinnern und sie weiß auch nicht, warum sie das getan hat und warum sie das eigentlich, ja. Also das kommt noch immer, Essig, vielleicht ist das ein Allheilmittel oder irgendwie so ein altes Hausmittel, es ist nicht wirklich zu empfehlen, pur mit unverdünnten Essig. Lungenreizstoffe, hier die Inhalation ein Problem, Stickstoffoxide, Ozon, Phosgen, das habe ich nur aufgeschrieben, so als Erinnerung, ich gehe gar nicht auf die Einzelnen ein. Was passiert? Man bekommt ein Lungenversagen, ein toxisches Lungenödem und die brauchen eine Intubation. Es gibt eine Ausnahme, das Paraquat ist derzeit nicht mehr zugelassen. Das war ein Herbizid, das in den 50er Jahren entwickelt wurde und damit hat man wunderbar die Pflanzen vergiften können. Und wenn man das, und das war früher eine rotbraune Flüssigkeit und das wurde gerne mit Cola verwechselt und wenn man das irgendwo in welchen Flaschen stehen hat lassen, dann kam es also wieder zu Verwechslungen und der Paraquat macht Radikale mit Sauerstoff und führt zu einem toxischen Lungenödem und deswegen war also die Empfehlung, diese Patienten, die Paraquat getrunken haben, nicht mit reinen Sauerstoff zu beatmen, weil da die Lungenfibrose noch angeheizt wird und das toxische Lungenödem. Intubation von bewusstseinsgetrübten Patienten, das steht hier im Vordergrund, Blutgasanalyse dementsprechend dann auch und ja, die Patienten sind natürlich nicht nüchtern und das Aspirationsrisiko ist deutlich erhöht. Der Kreislauf, meistens sind die Patienten hypotensiv und brauchen Flüssigkeit und Katecholamine. Wie wir schon erwähnt haben, bei den trizyklischen Antidepressiven, da ist es besonders häufig, dass sie eine metabolische Azidose entwickeln und auch Rhythmusstörungen entwickeln können, Antiarrhythmika und können Rhythmusstörungen machen. Dann brauche ich eben eine Behandlung dieser Arrhythmien. Was wird empfohlen, um das Gift zu eliminieren? Erbrechen ist ganz schlecht. Das Einzige, was man noch versuchen kann, wäre die Kohlegabe. Auch da muss man dran denken, dass es nach 2 Stunden schon nicht mehr wirklich gut funktioniert. 0,5 bis 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, das ist eine ordentliche Masse, die man dann dem Patienten verabreicht, ist auch nicht ganz so einfach. Das ist ein furchtbarer Gatsch, ein schwarzer Gatsch, der eine eher unangenehm. Also man muss sich gut überlegen, ob das wirklich noch einen Sinn hat, ob man wirklich noch etwas damit erreichen kann. Eher ist zu überlegen, ob man es nicht wieder rasch eliminieren kann, ob es dialysabel ist oder eine forcierte Diurese durchführen. Und es gibt ja für einige auch Antidots. Gerade im Haushalt ist es immer ein Thema, mein Kind hat jetzt einen Schluck Frosch genommen oder dann kann ich die Vergiftungszentrale anrufen und fragen, was ist da drinnen, wie ist das gefährlich, wie geht man weiter vor. Die meisten Mittel sind eigentlich derzeit nicht so giftig, dass sie sofort zu einer schweren Vergiftung führen würden. Häufig ist wirklich dieses Paracetamol, das Mexalen, das hat jeder daheim. Und leider ist es auch so, dass viele sagen, jetzt nehme ich eines, das hilft nicht, dann nehme ich noch eines. Und die Dosis zwischen Wirkung und Vergiftung ist relativ schmal. Also 4 Gramm beim Erwachsenen sind die empfohlene Tagesdosis, 4 mal 1 Gramm Mexalen. Aber 7 Gramm können bereits zum Leberversagen führen. Gut, es gibt ein Antidot, man kann es versuchen mit L-Acetylcystein, das Leberversagen hintanzuhalten. Organphosphate, E605 wäre dann ein bekanntes. Es gibt die Kampfstoffe, die beim Bundesheer im militärischen Einsatz verwendet werden. Sarin und all diese Abkommen sind Organphosphate, da wäre die Therapie das Atropin. Nicht im Milligramm, sondern da muss man Grammbereich dann verabreichen und die über mehrere Stunden immer wieder verabreichen. Cyanide, Blausäurevergiftungen, da gibt es das Cyanokit, das ist eine Kobaltverbindung mit Natriumdiosulfat, Digoxin, digitales Antidot und beim Opiaten ist Naloxon und bei Benzos das Anexate. So, jetzt im Einzelnen noch ein bisschen zu den Opiaten, die sind ja relativ einfach, man erkennt sie auch recht leicht. Im Vordergrund steht die Atemdepression und die stecknadelkopfgroße Pupille. Man versucht mit Nakanti zu antagonisieren, aber Vorsicht. Einerseits muss man aufpassen bei der Intoxikation, wie weit möchte ich den Patienten überhaupt jetzt aus seinem Opiatrausch herausbekommen, ohne dass er dann einen Entzug hat. Wenn ich dem da 3 Ampullen Nakanti im Bolus spritze, steht er vielleicht auf und ist rabiat. Und das muss ich dann auch noch behandeln und mir überlegen. Andererseits muss ich auch wissen, dass das Nakanti eine weit kürzere Halbwertszeit hat als die meisten Opioide und ich muss es also titrieren und repetitiv verabreichen. Empfohlen also 0,4 bis 0,8 Milligramm IV. Kokain, ist ein übliches Rauschmittel, aber kann, vor allem wenn man es inhaliert, und das passiert manchmal unabsichtlich, dass die Patienten ja, also nicht Patienten, sondern die Drogen oder wer auch immer, also Kokain schnupft, das über die Nase appliziert und wenn er ungeübt ist und zu viel und zu forsch inhaliert, dann hat er das Kokain in der Lunge und dort macht es ordentliche Symptome, weil es sehr rasch resorbiert wird. Nicht nur, dass es kardiale Ursachen macht, es kann auch Lungenversagen machen und wirkt auch in der Lunge. Häufigste Symptome, wenn man es auch normal eingenommen hat, ist die Tachykardie und hypertensive Krisen, bis zur akuten Ischämie, bis zum Infarkt, durch diese Sympathikus-Überstimulation. Und die Behandlung ist dann eigentlich rein symptomatisch mit Alpha-Blocker, mit Benzodiazepinen und mit Nitraten. Ganz schlecht ist in der Situation und an und zu dieser Kontraindikation, den einen Beta-Blocker zu geben. Man sagt, naja, der ist hypertensiv und hat eine Tachykardie, Beta-Blocker ist ja wunderbar. Gerade bei Kokainverdacht nicht, bitte nicht Beta-Blocker, weil ich damit diese Sympathikus-Aktivierung, der hat ja bereits einen Druck und wenn ich dem jetzt durch den Beta-Blocker die Kraft, die Kontraktilität noch nehme, dann kommt er in den Kreislaufstillstand. Ich muss versuchen, die sympathymetrische Wirkung der Alpha-Rezeptoren in der Peripherie aufzubekommen und das kann ich nur mit den Alpha-Blockern machen. Und dann kommen symptomatisch zusätzlich noch die Benzos. Und abwarten. Meistens ist der Spuk noch 6 bis 8 Stunden vorbei. Ich habe einen Patienten, einen jungen 23-Jährigen, der Kokain inhaliert hat, noch an der Klinik aufgenommen, der im Lungenödem war und wir haben zuerst gedacht, den können wir überhaupt nicht beatmen, haben den schon am Bauch gedreht und nach 6 Stunden war alles vorbei, war die Wirkung komplett weg und der ist am nächsten Tag schon wieder spazieren gegangen. Also das war sehr schnell. Kohlenmonoxidvergiftung, sehr häufig. Wer die Zeitungen liest, hat das jetzt erst am Wochenende wieder. Brand im, ich weiß jetzt gar nicht welchen Bezirk, 10 Personen, auch ein Kind, kann man nachlesen, in den Zeitungen sind mit Rauchgasvergiftung ins Spital eingeliefert worden. Also Kohlenmonoxid ist ubiquitär, bei jeder Verbrennung entsteht es, abhängig wie viel Kohlenmonoxid entsteht, ist vom Sauerstoffgehalt, der zur Verfügung steht. Es gibt einen MAC-Wert, der ist 30 ppm und der darf an und für sich nicht überschritten werden. Es ist aber bekannt, dass in Tunnels, in Autoschluchten, in Hallen, wo Motoren laufen, auch weit höhere Kohlenmonoxidwerte gemessen werden. Der Nachteil ist, Kohlenmonoxid ist ohne Farbe, geruchlos, geschmacklos und es hat dieselbe Dichte wie Luft, das heißt, es verteilt sich. Es ist nicht so wie Kohlendioxid, das CO2, das ist schwerer als Luft und setzt sich am Boden ab. Also wenn ich stehe, habe ich bessere Chance zu überleben, das ist beim Kohlenmonoxid nicht, das verteilt sich im Raum gleichmäßig. Da ist es abhängig, oder sagen wir zuerst, es blockiert das Hämoglobin, es wird das zweiwertige Eisen blockiert und damit der Sauerstoff verdrängt. Das Hämoglobin kann keinen Sauerstoff mehr transportieren, aber die gute Nachricht ist, es wäre prinzipiell reversibel, aber diese Verbindung ist 300-fach fester, stärker als Sauerstoff. Das Kohlenmonoxid bleibt also länger haften. Und die Symptome der CO-Vergiftung sind dann der Sauerstoffmangel und die angestaute Kohlensäure. Abhängig ist die Vergiftung von der Konzentration in der Atemluft, abhängig auch vom Atemzeitverhältnis, mache ich Bewegung oder bin ich in Ruhe, wie lange ist die Zeit der Einwirkung, wie hoch ist der Sauerstoffbedarf des Gewebes, Kinder haben rascher eine Kohlenmonoxidvergiftung als Erwachsene, Hämoglobinkonzentration ebenfalls, wenn ich mehr Hämoglobin zur Verfügung habe, dann habe ich auch eine größere Chance noch aus dem Raum vielleicht hinauszukommen. Eigenschutz steht an erster Stelle. Die Berufsrettung und die Einsatzkräfte haben alle Kohlenmonoxidgeräte an ihren Taschen und die geben sofort Alarm, wenn Kohlenmonoxid und Kohlendioxid im Spiel ist. Und damit wissen sie, gefährdet, wir brauchen Artenschutz und es geht keiner in den Raum hinein. Rasches Bergen, Zufuhr von reinem Sauerstoff oder auch von Carbogen. Die Druckkammer ist in Diskussion gekommen, es gibt auch gar nicht mehr sehr viele Druckkammern, um eine Nachtherapie durchzuführen. Kreislauftherapie und Azidose ist die Möglichkeit. Bei Blausäure und sonstigen Cyaniden, wann passiert das? Beim Abbrennen von Teppichböden, bei Bränden entsteht Blausäure. Aber auch im Tabakrauch haben wir sehr viel Blausäure. Es blockiert das dreiwertige Eisen in der Atmungskette und dadurch kommt es zu einer Hypoxie, zu einem Sauerstoffmangel. Auch die ist voll reversibel prinzipiell, aber die Blausäure ist, wenn ich sie einatme, innerhalb weniger Sekunden habe ich bereits Vergiftungssymptome und wenn ich es über den Magen aufnehme, wird zwar durch den Magensäure zuerst einmal umgebaut und wird dann über den Pfortaderkreislauf resorbiert und da dauert es ein bisschen länger, aber es ist trotzdem ein sehr rascher Eintritt dieser Vergiftungssymptome. Hyperventilation ist das erste Zeichen, wir haben eine Rotfärbung der Haut, dadurch, dass wir die Blockierung der Sauerstoffabgabe hier haben und es wird das Venenblut arterialisiert. Therapie wäre das Natriumdiosulfat und dieser Antidot Cyanokit als Erstmaßnahme mit 2,5 Gramm. Als weitere Maßnahmen müsste man dann an Rhabdomyolyse denken, weil es ja zum Muskeluntergang kommt.